Ich unterrichte für das Headquarter in den Vereinigten Staaten und gebe Ausbildungsseminare für CrossFit. Das gibt es auf unterschiedlichen Levels und das mache ich im Jänner sind es 10 Jahre.
Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wobei Triathlon-Podcast relativiert sich heute wieder. Wir sind in unserem Format Out of the Bubble und heute soll es mal um CrossFit gehen.
Ja, ich bin wirklich happy, dass wir einen Gast haben, eine Gästin, wenn wir den Gender-Zuschreibungen korrekt folgen wollen.
Ja, herzlich willkommen. Nach neuer gesetzlicher Lage bekommen wir sonst keine Förderungen mehr, habe ich jetzt gelesen.
Er ist unser Beauftragter.
Bleiben wir bitte beim Inhalt. Ich bin wirklich happy und das meine ich jetzt vollkommen ernst, dass die Kathi die beste Crossfit-Trainerin, die ich kenne, Kathi Elias, bei uns ist. Aber ich würde sagen, stell dich mal selbst vor, bitte.
Danke für die Einladung und auch danke für die Blumen. Ja, was gibt es damit zu sagen? Ich mache Crossfit.
Das ist gut.
Länger schon.
Erzähl mal ein bisschen was.
Also, ich mache seit 2010 CrossFit und ich unterrichte für das Headquarter in den Vereinigten Staaten und gebe Ausbildungsseminare für CrossFit. Das gibt es auf unterschiedlichen Levels und das mache ich im Jänner sind es 10 Jahre. Chuck Brack.
Cool.
Zeit vergeht, ja.
Cool. Also gibt es einen Grund dafür, dass du den größten Bizeps auf dem Tisch hast?
Ne, ich glaube, das ist der Winkel.
Also. Und die Beleuchtung.
Ja, also, ja, ja, okay.
Ja. Die Ärmellänge.
Wir faken ja da alles. Meine Augenringe sind auch nur nachgemacht.
Wir scheuen also keine Kosten und Mühen.
Genau, so ist es. Erzähl ein bisschen was über die Sportart. Ich meine, ich denke, CrossFit war, ist eine absolute Hype-Sportart, wenn man es überhaupt als Sportart sehen kann, wie auch immer. Da können wir auch darüber diskutieren, weil es eigentlich ein Sammelsurium ist aus vielen Sportarten oder vielen Disziplinen. Trotzdem gibt es sicher da draußen den einen oder die andere, die vielleicht von dem Sport wenig Ahnung haben. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, worum geht es? Wie schaut der Wettkampfmodus aus? Ist es überhaupt ein Wettkampfsport per se oder doch eher mehr Lifestyle oder wie auch immer man es nennen will?
Okay, das waren ganz viele Fragen auf einmal. Am ersten fange ich wahrscheinlich an damit, dass CrossFit ursprünglich als Sport so nicht existiert hat, sondern das hat sich aus der Methodologie heraus ergeben. Und die Methodologie, also CrossFit ist ein Core Strength and Conditioning Programm, ist ein Fitnessprogramm und die Idee ist, dass jeder Mensch Dinge tun können sollte, die man irgendwie messen kann. Also Skills and Drills, wurscht was das ist, auf deinen Händen gehen, eine Kniebeuge machen, schwimmen, laufen, Radfahren. Kurze Pause an dieser Stelle. Ja, das machen wir nämlich auch, diese drei Dinge. Und genau, und weil jeder diese Dinge tun können sollte, kann man auch ein Leaderboard erstellen. Weil wenn wir alles dasselbe machen, dann kann man sagen, wer ist der oder die Fitteste.
Ja.
Und spannend ist vielleicht, dass das eines meiner Hauptaufgaben ist, oder ich sehe es als eine meiner Hauptaufgaben, auseinander zu klamüsern, dass das nicht das Gleiche ist und dass es ein Lifestyle ist und dass daraus der Sport entstanden ist.
Okay.
Also der Demand eher für die Sportart aus einem Vergleich, wer kann was, wer sollte was können. Also in die Richtung, keine Ahnung, man sollte vielleicht sein Körpergewicht Bank drücken können, man sollte sein Körpergewicht squatten können. Im Kreuzheben ist es, glaube ich, irgendwo so im Bereich doppeltes Körpergewicht. Und da ist man dann in einem prozentuellen Anteil der Bevölkerung angekommen. Ich meine, mich zu erinnern, dass das nicht viele können, auf die Bevölkerung gesehen.
Also wir haben keine Absolutwerte, von denen wir sagen, das musst du können. Und das macht CrossFit auch so wahnsinnig inklusiv, weil es kann jeder mitmachen. Wir glauben auch fest daran, dass es jeder machen sollte, weil das Ziel ist ursprünglich gewesen, dass es deine Sportart unterstützt und nicht, dass es eine eigene Sportart ist. Also das Ziel war, hey, du bist BJJ-Super-Spezialist, was kannst du machen, damit du da besser bist? Und das Gleiche gilt auch für Wrestler, das Gleiche gilt aber auch, und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt bei uns gewesen in der Entwicklung, wer muss denn alles können? Und das sind meistens Leute, die in einer Uniform in ein brennendes Haus reinrennen oder irgendwem nachlaufen, der irgendwas gemacht hat, was er nicht tun sollte.
Ja.
Und das war eigentlich die Unterstützung. Und daraus ist eine Sportart entstanden. Und das ist auch, was die Leute cool finden und was sie sehen. Und es ist oft nicht so leicht zu sehen, dass es nicht das Gleiche ist und dass man sich dem Wettkampf auch nicht hingeben muss, wenn man nicht möchte. Was aber nicht heißt, dass wir wirklich total datenbasiert und resultatbasiert sind. Und vielleicht etwas, das ganz wesentlich ist, was wenig Leute wissen zu CrossFit. vor 2002 gab es keine, wir nennen das scientifically rigorous Definition, was Fitness ist. Mhm. Also es gab zwar eine Definition mit vielen Worten, aber es gab keine, die man berechnen konnte. Und das kommt von uns.
Okay. Mhm. Ich meine, da muss man ja sagen, ist ja irgendwie schon auch die erste Parallele zum Thema Triathlon, weil wir sind in drei Sportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen, wo man irgendwie gemeinhin sagen sollte, das sollte halt auch irgendwie jeder können. Ja, natürlich jetzt das Leistungsniveau dahinter ist immer individuell, aber die Bewegungsabfolge beim Laufen, Radfahren, einmal würde ich mal sagen, gehört absolut zu den Basics und beim Schwimmen allein aus einem gewissen Safety-Gedanken heraus, dass man sagt, ja, man geht halt nicht unter, wenn man ins Wasser fällt. Also es ist ja eigentlich irgendwie, sind es ja dann doch Sportarten, die aus einer ganz banalen Basis gewachsen sind. Was auch eine Parallele ist, würde ich sagen, es sind beides relativ junge Sportarten, zumindest was die Breite angeht. In der Bevölkerung entwickelt sich euer Sport noch oder sagt man jetzt, okay, man ist jetzt so auf dem Level angekommen, es gibt einen Wettkampfmodus, ich spreche jetzt nochmal kurz so die CrossFit Games an, können wir ja nachher noch ausführlich drüber reden, aber es gibt ja im Prinzip schon diese Competition, ändert sich da noch großartig was oder ich ist es jetzt einfach so, dass es breiter wird?
Aber bevor du die Frage stellst, die wir uns merken, würde ich dann nochmal eine Ebene nach vorne gehen, weil es ja bei Triathlon so ist, dass es in der ehemaligen DDR den Kraft-Ausdauer-Dreikampf gab, sprich Triathlon. Ja. Es gab in San Diego so ein Nest, wo diese drei Sportarten Schwimmen, Radfahren, Laufen Ende der 70er Jahre so mal zusammengefasst worden sind. Dann gibt es dieses Narrativ von Hawaii und dieser Wette. Und du hast ganz, ganz viel Information gegeben in Richtung Definition, was Fitness ist, die berechenbar ist. Das klingt für mich nach einem Mastermind, der dahinter steckt. Im Triathlon gab es den nicht wirklich. Es hat sich dann über die Jahre historisch entwickelt und ist gewachsen. Bei CrossFit klingt das für mich so, dass es da eine treibende Kraft, eine Person gegeben hat, die gesagt hat, hey, ich will jetzt endlich wissen, wer, ich sage es jetzt mal plakativ, auch wenn das nicht das Ziel gewesen ist, ich will wissen, wer der Fitteste ist oder ich will wirklich den Finger drauf setzen, was Fitness ist. Wer ist das? Gibt es diese Person?
Greg Glassman.
Okay. Gibt's. Was hat der für einen Hintergrund? Das klingt für mich wie jemand, der nämlich eine breitere Begabung hat als das Training alleine.
Der war Gymnast und der kommt aus einem Haushalt, wo es viel um Wissenschaft gegangen ist und dadurch ist das aus seinem Privatleben und aus seiner Geschichte einfach ein Wert, mit dem er aufgewachsen ist. Und er hat das kürzlich erst so nett erzählt. Es war vielleicht ein bisschen schade für seine Familie, aber das Einzige, was ihn halt interessiert hat und wo es ihm gut gegangen ist, war im Gym zu stehen und zu unterrichten oder halt Personal Trainer zu sein. Mhm. Und dann hat er sich angeschaut, okay, was braucht es eigentlich, damit man besser benannt ist, wenn man Special Forces ist oder Polizei oder Feuerwehr oder irgendwas in die Richtung. Und dann hat er sich angeschaut, was die Ringer zum Beispiel machen. Die haben, wie wärmen sich die auf, was brauchen die für ihre Wettkämpfe? Und so ist das gewachsen. Und wenn man sich so anschaut, was er gut gemacht hat, dann sind das Dinge verbinden, die er selber gemacht hat. Das war zum einen eben Gymnastics und zum anderen auch ein bisschen Gewichtheben. Genau, beantwortet das deine Frage?
Das beantwortet meine Frage schon einmal dahingehend, dass ich sage, das ist jemand, der im Gegensatz zu unserer Sportart, weil wir auch bei den Unterschieden sind, in einer hochdynamischen Sportart unterwegs gewesen ist, die sehr viel koordinative Anteile hat, weil machen wir uns nichts vor, die Triathletinnen und Triathleten sind koordinativ meistens stark kastriert, weil sie natürlich auch, und das liegt in ihrem Training, ganz stark in die Umfangrichtung gehen müssen, um den Stoffwechsel zu optimieren.
Ja, sprich, und auch, weil es zyklische Sportarten sind, das macht es halt auch von der Warte aus.
Ja.
Weil wenn du jetzt sagst, irgendwie du bist halt, keine Ahnung, Speerwerfer oder so und konzentrierst dich darauf, eine einzige Bewegung zu optimieren, ja, oder beim olympischen Gewichtheben zum Beispiel, wo es jetzt nicht um Wiederholungen geht, ja, das ist halt einfach eine ganz andere Sache als ganz plakativ beim Radfahren oder natürlich auch beim Laufen. Ja.
Die grundlegende Idee war aber, Zubringerleistungen für andere Sportarten heranzuziehen und zu schauen, was braucht man dafür. Ich glaube, dass das auch eine ganz starke Wechselwirkung jetzt auch im Vergleich von unserer Sportart zu CrossFit hat. Wir hatten das Thema schon auf dem Tisch im Podcast, jetzt aus einem anderen Blickwinkel. CrossFit ist modern und natürlich versuchen viele Triathleten das dann auch in der allgemeinen Vorbereitungsphase einzubauen, um das eben als Zubringerleistung zu trainieren. Und wir haben einfach nur die Tücken aufgezeigt, dass natürlich dann technische Skills, koordinative Dinge das Ganze so limitieren, dass es Triathleten, wenn man das jetzt so bei dem Beispiel festmacht, nicht umsetzen können. Es sind einfach so viele Bewegungen, die ein verletzungsfreies Tun unmöglich machen. Und trotzdem gibt's aber viel, gäbe es viel Zubringerleistung auch in den Ausdauersport aus CrossFit.
Ich würde da ein bisschen sogar widersprechen. Ich glaube, dass das Problem ist, und da können wir vielleicht nachher noch ausführlich dazu kommen, wie kommt man eigentlich in eure Sportart. Ja. Und ich glaube, dass da das ist, weil ich gebe da ja grundsätzlich recht, dieses, ich gehe als Triathlet in eine CrossFit-Box und fange da einfach voll an. Ja, das geht selten gut. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt dein Zugang wäre, sondern dass man einfach das versucht, über den technischen Part aufzubauen. Ich nehme an, dass das ist,
was du jetzt gerade meinst. Natürlich, die Erwartungshaltung, die nach meinem Gefühl auch oft nach außen getragen wird, ist, dass man nach einer CrossFit-Session einfach komplett fertig und komplett ausgepowert am Ende am Boden liegen muss. Das wird natürlich gespielt und mit dem, das wird auch verkauft und das wird erwartet von denjenigen, die dorthin gehen, dass die Voraussetzungen oder von vielen, scheren wir es jetzt nicht über den Kamm, aber von vielen, ja, Tatsache ist aber, dass man das vielleicht auch aufbauen müsste und dass man sie das gar nicht so sehr in dem höchst intensiven Bereich ständig vorstellen darf, sondern die Basis wird im technischen Bereich liegen.
Nee, ich würde die Frage mal ganz anders stellen. Ich weiß ja, ich muss ja mein Inkognito lüften. Wir kennen uns ja schon wesentlich länger, als du CrossFit machst. Ich würde fast sagen, wir kennen uns noch länger, als dass ich Triathlon mache. Was wir voneinander wissen, nachdem wir schon seit fast 30 Jahren umher tänzeln, wir waren immer beide sehr sportlich. In einer Bubble, die nicht so sportlich gewesen ist. Und du hast ja CrossFit auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern wie bist du aus deiner Sportlichkeit in diese sehr spezifische Schiene CrossFit gekommen? Wie war dein Weg? Wie hat das sich für dich dargestellt?
Also ich würde gerne vielleicht ein bisschen später noch was sagen zu relativer und absoluter Intensität. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was nicht oft genug besprochen wird, und auch zum Sicherheitsgedanken. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mich immer sehr gerne bewegt und ich komme aus einer ganz anderen Ecke eigentlich. Ich habe ein bisschen Capoeira gemacht, das habe ich toll gefunden, weil da war so viel Individualität dabei im Sinne von Bewegungsumfang. Und mein Coach, der super war, Carlos, ich habe ihn so in meinem Ohr, der hat gesagt, you have to put more power cut. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was er meint, weil der war so gut in dem, was er getan hat und so gymnastisch. Und ich habe mir natürlich wehgetan in den 2 Jahren, in denen ich bei ihm war und versucht habe, mitzumachen und nachzuturnen. Einmal hat mir das Knie wehgetan, einmal hat mir Fuß wehgetan. So. Und dann, ja, und irgendwann habe ich meinen Hamstring beleidigt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, was kann ich jetzt noch machen? Dann bin ich bei Yoga gelandet, bei Ashtanga-Yoga, habe es großartig gefunden, habe aber auch gemerkt, es ist mir nicht, da fehlt mir irgendwas. Und dann hat mich eine Freundin, eine gemeinsame Freundin, Shoutout Lisa Matzinger an dieser Stelle, ja, die hat gesagt, hey, mein Cousin, der macht da was, magst mitgehen? Das war ein verregneter Tag im Mai 2010. Ja, und jetzt bin ich immer noch dort, ich stehe eigentlich im Anlageverzeichnis.
Gut so, oder? Ist doch eine schöne Geschichte.
Nein, wir haben alle ein Bild von Carlos vor unseren Augen.
Das ist lustig, weil ich war im Winter 2009 in Klosterneuburg schwimmen und habe die Lisa Matzinger dort getroffen, die gesagt hat, der macht CrossFit und ich konnte damit überhaupt nichts, also der Lukas, glaube ich, konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja, und der Rest ist History. Du hast dich für CrossFit entschieden. Ich bin repetitiv, obsessiv bei Triathlon geblieben. Ja, ein Abbild unserer Psyche. Aber gut, du warst zuerst Athletin, nehme ich an. Wann hast du, sage ich mal, den Moment gespürt, wo du sagst, du willst mehr, du willst das als Trainerin machen?
Aber vorab da vielleicht, wie ist dann die Entwicklung bei dir vonstatten gegangen? Wie wurdest du besser? Wie war der Einstieg? Ich glaube, dass das dann auch repräsentativ ist, wie man es im CrossFit machen sollte oder auch nicht vielleicht.
Also das Wichtigste ist und war und ist so rum, dass man, wenn man in eine CrossFit-Box reingeht, und bei mir war das der Fall, bei jemandem ist, wo man gut aufgehoben ist. Und gut aufgehoben bedeutet nicht nur, dass der weiß, wie ich heiße und was ich für Bewegchen habe, sondern auch jemand, der gut auf mich schaut und meine Bewegung, sprich jemand, der sich gut auskennt und das gut umsetzen kann. Und das kann man leider Gottes als Laie, als Außenstehende nicht beurteilen, wenn man das erste Mal reingeht. Und das ist definitiv, das ist einfach schwierig, brauche ich euch nicht erzählen. Ja, ob jemand ein guter Trainer ist, das weiß ich erst im Verlauf der Zeit, im Längsschnitt meistens. Und wenn es ganz blöd ist, dann auch im Querschnitt. Aber und ich habe mich sehr
das
gut
aufgeregt. Das war ein guter Wortwitz. Ja. Ich habe ihn bemerkt, ich muss das nur anerkennen. Der war gut.
Danke, es gibt ein Plus für
mich. Ja, yes. Mitteilungsheft. Ja.
Sogar ein Pickerl, glaube ich.
So, jetzt habe ich natürlich den Fluss unterbrochen. Aber
vielleicht war es auch gut so. Ja, genau. Und ja, also nächster Shoutout an dieser Stelle, Sebastian Rieder, der CrossFit Vienna gegründet hat. Mittlerweile gibt es 3 Studios davon oder 3 CrossFit-Boxen, wie wir in der Bubble sagen. Wir sagen nicht Studio, wir sagen Box. Der hat sich sehr, sehr gut um mich gekümmert und ich habe ein tiefes Bedürfnis, wenn ich sehe, dass jemand was besser machen kann, dass ich das mitteile, wenn das der richtige Ort ist. Also kann man sich natürlich auch sehr die Finger verbrennen, in mir schlummert eine Athletin, aber was gar nicht in mir schlummert, ist jemand, der gerne coacht und gerne hilft und ich freue mir an Haxen aus, wenn ich sehe, dass jemand was Neues lernt und selber Freude daran hat. Wenn dir das nicht taugt, dann zahlt mich das auch nicht, dann interessiert es mich auch nicht.
Verstehe.
Und ich habe 2 Jahre lang, also 2010, 11 bis 2012, bin ich bei ihm regelmäßig in die Stunden gegangen. Ich habe aber auch nicht mehr gemacht. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ich habe mir bei gefühlt allem, was ich gemacht habe, immer ein Okay von ihm abgeholt. Und das ist irgendwie, wie ich dort so, ich möchte fast sagen, ein bisschen erzogen worden bin, mein Zugang zu Training. Da gibt es jemanden, der kennt sich aus und den frage ich, bevor ich was tue.
Ich glaube, das ist auch ganz, ganz stark der Ansatz, den wir verfolgen in unserem, in unserem Tun, im alltäglichen Leben, dass wir Coaches sind, Guides sind, die für Hilfestellung da sind.
Begleiten,
ja. Und wenn man das in Anspruch nimmt, wenn man das kapiert, dann kann man ganz viel draus machen.
Darf ich noch bei dem Ursprungsthema bleiben, was CrossFit angeht, weil ich finde den Gedanken an sich so geil, dass man jetzt einfach einmal sagt, okay, man findet sowas wirklich polysportives und sagt, okay, schau mal, wer ist der Fitteste. Die Frage ist ja immer, und du hast das auch vorher so andeutet und auch mit der Definition, was ist eigentlich, wer ist der Fitteste, also wo fangen wir das an zu definieren und das, was halt schon irgendwie zumindest jetzt für mich als CrossFit-Laie immer rüberkommt, ist es, dass es halt trotzdem sehr kraftdominierend ist, ja. Wieso? Ja, jetzt ganz blöde Frage. Wieso schauen CrossFit-Athleten bei den CrossFit-Games einfach immer noch aus wie massive Kraftsportler und nicht wie Leichtathleten? Ja, weil man könnte den Fitnessgrad ja auch auf eine andere Weise definieren. Ja.
Also wir sind spezialisiert darin, nicht spezialisiert zu sein. Mhm. Und dadurch entsteht auch Muskelaufbau. Der kann aber nur bis zu einem gewissen Grad stattfinden, weil ab einem gewissen Grad wieder hinderlich, dafür brauche ich euch nicht erklären, lange ausdauernd zu sein, in welcher Form auch immer. Weil wir haben ja nur, meine ich jetzt nicht, weil es wenig ist, überhaupt nicht, sondern einfach, weil unser Spektrum so groß ist, aber es ist eben nicht nur Laufen, Radfahren, Schwimmen, sondern es ist auch, hey, schmeiß dich auf ein Surfbrett und schwimm mal vor und zurück x Kilometer und schau, was passiert. Und das geht halt nur, wenn du im Oberkörper Kraft hast, das ist jetzt ein Extrembeispiel von den Games, ja, dass man auf einem Paddleboard ist.
Ja, ja.
Aber aus dieser...
Gut, da liegt wahrscheinlich auch ein praktischer Gedanke dahinter, dass man sagt, wenn es jetzt beim Paddleboard ist, ja, wo du wahrscheinlich jetzt nicht vorher großartig viel Techniktraining machen wirst, dass das halt am ehesten über Kraft kompensieren kannst und das jetzt wertfrei natürlich, ja, weil wenn du jetzt anfängst irgendwie Brust zu schwimmen und das ist keine gute Brusttechnik, aber hast viel Kraft, bist trotzdem schneller als derjenige, der dieselbe Technik hat, aber weniger Kraft. Ja. Also ist das einfach der praktische Ansatz dahinter, dass man sagt, das ist einfach die Kraftkomponente immer noch viel, mit dem man halt auch kompensieren kann. Und wenn man sich dann in Disziplinen misst, die eigentlich nicht zu seiner Kerndisziplin gehören, dass man da einfach mit der Kraftkomponente viel machen kann.
Aber ich denke, dass das auch daran liegt, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, dass der Tourenanteil, der gymnastische Anteil bei CrossFit so hoch ist, dass du ohne eine gut abgesicherte Schulter, das ist eines der Stichwörter.
Bring vielleicht einmal ein paar Beispiele für gymnastischen Anteil, dass man da irgendwie mal so diejenigen, die von CrossFit keine Ahnung haben, weil wenn du sagst, jetzt gymnastischer Anteil, stellt sich jetzt wahrscheinlich jeder gerade irgendwas ganz anderes vor.
Ja.
Also vielleicht mal ganz im Groben, wenn wir Bewegung anschauen, dann sprechen wir, damit meine ich CrossFit, von Modalitäten. Es gibt Gymnastics, Weightlifting und Monostructurals. Gymnastics ist ich und mein Körper, Punkt. Mhm. Das bedeutet in unserer Definition, ein Push-Up ist Gymnastics.
Okay.
Das bin nur ich, und Weightlifting bedeutet ich und ein externes Objekt und nicht nur der Sport. Das bedeutet, Gymnastik geht bei uns von einem Sit-Up, einem Push-Up bis zu einem Muscle-Up. Das bedeutet, du hast frei hängende Ringe und du kommst von unter den Ringen hängend über die Ringe drüber in eine gestreckte Armposition. Vielleicht nur für Perspektive, ich bin eine Freundin von Perspektive, im Sport Gymnastics,
ja,
ist das, was ich gerade beschrieben habe, keine Übung. Das gibt null Punkte, sondern das ist so, wie ich das Ding starte, die Routine.
Ja,
also
ja,
nur um die Schwierigkeit auch mal in
Relation zu setzen. Ja.
Genau, ja, genau, genau. Und dann fällt mir noch ein Wort dazu ein. Wenn es um Fitness geht, dann geht es immer um Kompromiss. Und wir sind uns dessen vollends bewusst, dass alles, was wir machen, ein Kompromiss ist, weil ich kann nicht ultra stark sein, weil irgendwann werde ich nicht mehr laufen können. Und ich kann nicht nur laufen, weil dann bin ich nicht stark genug, dass ich zum Beispiel eine Kniebeuge mit Kurzhanteln mache, die Hälfte von meinem Körpergewicht haben für mehrere, ja, Wiederholungen. Ja. So, ja.
Da sind wir jetzt nämlich bei deiner Kernfrage von vorhin, Gary, wohin sich der Sport entwickelt. Weil ich sage jetzt mal so, die DNA im Triathlonsport ist, die Distanzen ändern sich, aber die DNA wird immer die gleiche bleiben. Ja. Wenn du nicht schwimmen kannst, wird es bei unserer Sportart schwierig werden.
Mhm.
Gibt es ein Bündel an Sachen, weil CrossFit sich hier mal, gehen wir mal die Sache an, wie hat sich der Sport entwickelt und was ist dazugekommen? Rein anekdotisch kann ich sagen, dass ich mit anderen Crossfittern und Crossfitterinnen geredet habe, die gesagt haben, es entwickelt sich so stark teilweise auch in die Turnerrichtung, dass du als 0815 bei den CrossFit Games gar nicht mehr antreten kannst. Ich meine, das kannst du sowieso nicht, weil das ja eure Olympischen Spiele sind, aber wer dort nur stark ist und nur laufen kann und keine Koordination hat für gymnastische Sachen, wird dort überbleiben. Also es kommt da wahnsinnig viel dazu. Wie siehst du die Entwicklung? Wohin wird es sich entwickeln? Gehen wir mal der Frage nach.
Also wie hat es sich entwickelt? Die ersten CrossFit Games, 2009 oder 2010, sollte ich genau wissen, egal. Die sind zustande gekommen, indem man einen sogenannten Hopper, das ist so wie eine Erdnussröstmaschine, die ist groß, das ist wie so ein großes Barrel, und das haben sie auf die Seite gelegt und haben sie auf kleine Kugeln draufgeschrieben, was die Sachen sind, die Athleten und Athletinnen machen sollen. Und dann haben sie random rausgezogen, weil die Idee war, jeder sollte diese Dinge können, wurscht, was da rauskommt. Und unsere Wettkämpfe sind immer, und das ist was ganz Einzigartiges, unvorhersehbar, weil es ist ein Event, das alle gleich machen müssen. Aber es ist nicht unvorhersehbar, weil wir ein Teamsport sind, sondern es ist unvorhersehbar, weil du kriegst eine Aufgabe und du weißt nicht, was das ist.
Mhm. Und das nicht nur bei den Games, sondern auch bei den quasi, wie sagt man jetzt, der niedereren Wettkämpfen?
Also unser Verfahren hat 3 bzw. 4 Stufen.
Ja.
Und das ist vielleicht auch ganz cool, die CrossFit Open sind für jeden zugänglich.
Mhm.
Und das ist die größte oder die am meisten partizipierte, ist das das richtige,
ja,
Wort?
Ja.
Das Event, wo die meisten Leute weltweit mitmachen. Also
okay,
wir reden von Hunderttausenden, die sich da
reinbuchen. Und auch da ist es so, dass du beim Wettkampf noch nicht oder vor dem Wettkampf noch nicht weißt, was auf dich zukommt. Weil dann, das ist ja im Prinzip jetzt auch die Antwort auf die Frage, was du gesagt hast. Weil wir haben zum Beispiel ja oft bei uns im Sport diskutiert, kannst du als wirklich der Radfahrer bei uns immer noch gewinnen. Mittlerweile wissen wir, nein, es ist der Kompromiss aus den 3 Sportarten. Du musst alle 3 können, so kann man es auch formulieren. Dann bist du jetzt wirklich konkurrenzfähig oder in der Weltelite. Das war früher mal nicht so, wie der Sport noch nicht so weit war. Und das, was du jetzt gerade sagst, ist ja im Prinzip genau die Antwort darauf. Ihr sucht eigentlich den besten Kompromiss. Ja, ihr sucht ja, also diese Geschichte mit, ich gehe dort als Spezialist hin für irgendeine Sportart, beispielsweise ich komme jetzt wirklich aus der Elite vom olympischen Gewichtheben, wo man natürlich diskutieren kann, dass das schon eine sehr gute Vorleistung für euch wäre, ja. Aber dennoch ist es zu wenig Kompromiss, um dann dort ganz oben zu stehen. Ja. Und das macht er eigentlich per se das aus, dass es eine eigene Sportart ist.
Also du weißt bei den Open,
ja,
in der ersten, das erste Mal, wo Wettkampf stattfindet in unserem Jahr, das ist Februar, März im Normalfall, kriegst du in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Information und dann hast du Zeit bis Montag am Abend für dieses Workout.
Mhm.
Und du hast vorher keine Ahnung, was das ist. Und das wird natürlich zelebriert ohne Ende, weil alle sitzen auf Nadeln und jeder hat Bauchweh 3 Monate vorher, weil was könnte es denn sein? Und diese Wettkampfphase, das passiert mittlerweile nur noch 3 Wochen hintereinander. Ganz viele Jahre war das 5 Wochen hintereinander. Ich bin sehr dankbar, dass es jetzt 2 Wochen weniger sind, weil in der Zeit kannst du nicht gescheit trainieren, weil du mit den Gedanken, oder ich auf meinem Bipifax-Level, ja, für die guten Leute ist es natürlich einfach nur ein weiteres Workout, das man macht. Aber sie versuchen das so zu standardisieren, dass du mittlerweile eigene Floorpläne hast. Das gab es früher auch nicht. Da steht genau drauf, wie weit auf die Hantel von der Position entfernt sein, wo du deine Double anders machst, also doppelt Schnurspringen. Mhm. Wie weit darf davon die Kurzhantel entfernt sein? Wie viel Gewicht hat die Kurzhantel? Du brauchst einen Judge. Du hast, wir nennen das Range of Motion Standards. Also ja. Zum Beispiel, jede Kniebeuge muss unter Parallel sein und das muss das Video zeigen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das keine gültige Wiederholung, Punkt. Und das macht es recht kompliziert. Und du kannst dich nur vorbereiten drauf, indem du die ganze Zeit Kompromisse eingehst und versuchst, so viel wie möglich abzudecken.
Ja. Aber es gibt dann trotzdem einen nicht überschaubaren, aber es gibt einen Skillset, den man trainieren kann, muss, darf. Mhm.
Da kommen wir jetzt zur Frage. Wie schaut so eine Trainingswoche aus und was sollte man auf gar keinen Fall weglassen?
Auf gar keinen Fall weglassen, ist meine persönliche, meine höchstpersönliche Meinung, ist in die regulären Stunden zu gehen, weil das ist, wo es anfängt.
Was heißt reguläre Stunden?
Also wenn man in eine CrossFit-Box reingeht, dann gibt es im Idealfall CrossFit-Stunden.
Also als jemand, der jetzt wirklich mit der Sportart beginnt, genau. Beispielsweise. Okay, ja.
Genau,
ja.
So, weil dort ist jemand, der schaut sich an, machst du das gescheit?
Ist das alles Einzelstunde vorstellbar oder sind das immer Gruppenstunden? Kann man das pauschalieren?
Also vielleicht ein kurzer Sidestep. Greg Glassman hat sich vorgestellt, okay gut, also wenn da jetzt jemand bei uns eine Lizenz zieht und er schreibt sich CrossFit an die Tür, dann bitte mach dein Business so, wie du möchtest, weil so würde ich das auch haben wollen. Wir sind kein Franchise. Also wenn du in eine Box reingehst und in die nächste, dann steht da vielleicht auch CrossFit drauf. Muss auch nicht immer der Fall sein. Aber das kann total anders aussehen, weil das ist dein Baby, das ist deine Box, das ist dein Business.
Das heißt, der Name CrossFit ist lizenziert, aber es ist kein Franchise, damit man das jetzt irgendwie so zusammenfasst.
Okay, genau, passt. Also was sind Franchises? Franchises ist das goldene M.
Ja, zum Beispiel, ja. Gut. Also im Prinzip, wo ganz klare Standards vorgegeben werden und
du darfst immer denselben verwenden. Hamburger.
Genau. Und das ist eben, es darf sich nicht jeder CrossFit-Box nennen, das ist lizenziert, beziehungsweise markenrechtlich wahrscheinlich einfach geschützt, aber das, was da drinnen vor sich geht, quasi, ist dann trotzdem jeder für sich verantwortlich.
Und das erklärt auch, warum CrossFit, das hat die Harvard University mal Greg Glassman erzählt bei einem seiner Talks und er war total baff, weil er wusste es selber nicht. CrossFit ist die weltweit am schnellst wachsende Kette, weil CrossFit hat geschafft in 7 bis 8 Jahren, was Subway in 25 nicht hinlegen konnte. Und das trägt ihm auch Rechnung, dass wenn du das machen willst, dann ist das dein Ding. Und er ist selber so ein Individualist, der sagt, du, wenn du das machen möchtest, dann mach das bitte so, wie es dir taugt.
Klar, dadurch wieder war prinzipiell schon mal die Hemmschwelle massiv gesenkt, dass man es angeht, ne? Das, was bei Subway oder anderen dann im Franchise-Modell schwieriger ist.
Ja, wobei andersrum hast du halt auch keine Qualitätssicherung. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, weil wenn du halt jetzt irgendwie sagst, du gibst halt vorgefertigte Standards her, dann weißt du, die Marke wird halt so nach außen getragen. Ja,
okay. Ich glaube, das passt jetzt gut in Richtung Qualitätssicherung, in Richtung, wie du es beschrieben hast vorher, mit absoluter und relativer Intensität. Mhm. Ich glaube, über das kann man das ganz gut erklären und beschreiben und auch dann in die Richtung drängen, bringen, wo wird es gefährlich?
Also das, was ich beruflich mache, ist, ich mache Ausbildungsseminare, sowohl Level 1 als auch Level 2. Level 1 ist, hey, komm mal her, schau dir die Methodologie an, willst du eine Box aufmachen, dann musst du zu mir kommen, ein Wochenende da sein, einen schriftlichen Test bestehen. Okay, gut. Und das Level 2 ist für Leute, die schon coachen und dann schaue ich mir dein Coaching an mit Kollegen und Kolleginnen, wir sind immer ein Team. So. Wenn man dieses Wochenende gemacht hat, dann hört man eine ganze Lecture nur über Technik. Und der Main Takeaway davon ist, wenn Leute in die Box kommen, dann müssten wir immer der gleichen Hierarchie folgen, nämlich Mechanics, Consistency, Intensity. Und das ist von oben nach unten zu lesen. Und wenn das verdreht wird, dann wird es auf jeden Fall problematisch. Und natürlich, die Qualitätssicherung ist schwierig, weil wenn das jemand nicht verstanden hat, dass da jemand seine Gesundheit in meine Hände legt, wir sind zwar alle in der kurzen Hose, wir sind alle bei Du, also zumindest im deutschsprachigen Raum, aber die Verantwortung, das ist das, was ich versuche immer mitzugeben, ist, hey, du hast eine Verantwortung, weil wenn sich der jetzt wehtut oder sie, it's on you.
Ja. Das heißt nur, dass wir das jetzt auch vielleicht einmal irgendwie verdeutschen für vielleicht ältere Zuhörer unter uns. Was du jetzt gerade gesagt hast, das ist zuerst die Technik, dann die Wiederholungsanzahl und dann die Intensität im Sinne von Gewichtssteigerung oder Beschleunigung oder sonst was, kann man sich so vorstellen?
Also die Mechanik ist, es gibt wesentliche Punkte, wie eine Kniebeuge ausschauen soll.
Ja.
Das sind nicht viele, aber wenn die da sind, dann sind wir auf einem guten Weg. Weil zum Beispiel dein Knie ist ein Scharniergelenk.
Ja.
Das hat nicht den gleichen Bewegungsumfang wie deine Hüfte. So. Und das ist mit Mechanik gemeint, dass der Coach die wesentlichen Punkte unterrichtet und die Leute, denen ich das beibringe, das aber auch machen können.
Und das aber dann auch die Voraussetzung ist für den nächsten Schritt. Also ich glaube, das muss man da sehr, sehr, sehr klar dazu sagen.
Ja.
Eine Kniebeuge einmal sauber zu machen, ist schwierig genug. Du sagst, es sind ein paar Punkte, auf die man achten muss. Das sind so viele Punkte aus meiner Sicht, dass es nicht in zwei Wochen geht. Und die Freigabe dann zu haben, auf das nächste Level zu rücken, ist, glaube ich, passiert oft zu früh. Und daraus resultieren dann die Verletzungen, weil eben, wie du sagst, Scharniergelenk, dummes Gelenk, kann nicht viel und muss dann leiden, wenn nicht zu lange an den Mechanics gearbeitet wird, auf das geschaut wird.
Und der nächste Schritt ist eben ich bin immer verlegen um eine gescheite Übersetzung, Consistency, was ist das, Kontinuität?
Kontinuität, ja.
Ja, wahrscheinlich, gell?
Reproduzierbarkeit auch ein Stück weit, oder?
Und das ist innerhalb einer Stunde, weil das ist ein Gruppentraining. Und CrossFit Vienna ist zum Beispiel gedeckelt mit 15 Personen. Ich hoffe, Sebastian Rieder hört zu. Mein persönlicher Sweet Spot nach 13 Jahren Unterricht sind 12 Leute. Lass ich mal so stehen. Da fühle ich mich wohl. Immer wenn einer mehr kommt, denke ich mir, ach, okay, gut, für dich ist auch noch Platz. Aber lieber wäre es mir, es wären ein bisschen weniger. Und ich rechne das den Leuten dann immer vor, wenn ich arbeite und sage, schau, jetzt hast du zwei komplexe Bewegungen zum Beispiel. Und ich habe 15 Leute stehen und ich habe 60 Minuten. Das sind 4 Minuten pro Person.
Ja, ja.
Alles Gute. Also, und da muss ich extrem viel Wissen haben und ich muss aber auch schnell sein. Und das treffen zu können, jemandem etwas beizubringen, der kann das dann innerhalb der Stunde, weil ich habe 14 andere Hanseln und Hänselinnen auch noch, die das gleiche Geld zahlen. Und erst der dritte Schritt, so wie du gesagt hast, dass ich da aufs Gas drück.
Ich meine, da ist wieder Parallele auch zu uns. Wir sehen das ja aus den Schwimmstunden bzw. Schwimmgruppen. Ja. Es ist halt bei uns ist wahrscheinlich da wird man uns auf dem Tisch wahrscheinlich einigen, der maximale Punkt irgendwo 6 Leute pro Bahn.
Ja. Ja.
Und alles darüber hinaus ist einfach, wie du sagst, mit Qualität nicht handelbar. Bei euch kommt natürlich noch ein massives Verletzungsrisiko dazu, wenn man da nicht drüber schaut. Das ist jetzt beim Schwimmen erst in der Wiederholung quasi, dass das tatsächlich dann so schlagend wird, aber auf jeden Fall fällt die Qualität weg. Und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ist ja auch ein Punkt. Es zahlen alle gleich viel Geld. Es hat jeder einen Anspruch darauf, dass er, wenn er in einem Kurs ist, dass er dann auch was mitnimmt. Und natürlich, du könntest die Gruppen auch mit 30 Leuten machen, würdest doppelt so viel verdienen. Es würde aber jeder rausgehen und es wäre Beschäftigungstherapie mit einem massiven Verletzungsrisiko, wenn wir 12 Leute auf die Bahn setzen. Ja, wird man als Doppelte verdienen, aber es kommt da wieder nichts raus. Das ist halt, glaube ich, einfach, wo man einen gewissen Cut einfach machen muss, damit die Qualität steigt.
Ja, und eine Gemeinsamkeit, die uns alle auf dem Tisch eint, ist, vom massiven Wissen abgesehen, brauchst du auch noch das Auge.
Ja, die Erfahrung,
genau. Du musst es nämlich auch noch sehen können. Und oft ist es so, ich ertappe mich oft selber bei den Schwimmstunden, dass ich mich frage, habe ich das, was ich gerade gesehen habe, wirklich gesehen? Weil du ja dann auch schon wirklich viel reinprojizierst. Also Stichwort Buttwink, das ist so eine Sache, was ein gutes Beispiel hat. Was passt das in dem Augenblick, passt das nicht, dass du das dann noch erklärst, wenn 12 Leute, 15 Leute da sind, ist dann schon wahnsinnig schwierig bis unmöglich eigentlich. Also da
deswegen
ist Mindbuggling, ja.
Ja, deswegen haben wir ein zweites Seminar dazu, das ist das Level 2, wo es um nichts anderes geht und ich kenne das, das bedeutet nicht, dass das nicht existiert, aber ich kenne das sonst von keiner Sportart, keiner Methodologie bisher. Aber wie gesagt, das könnte auch an mir liegen, dass ich es einfach nicht kenne, dass es ein 2-Tage-Seminar gibt, wo es um nichts anderes geht und wir dröseln das wirklich auf. Also ich meine, bei uns sind 6 Kriterien und die ersten 3 sind Teaching, also Unterrichten. Und dann ist es Sehen und dann erst dieses Korrigieren. Und das andersrum geht es nicht, du brauchst das Wissen. Aber wenn du es noch nie gesehen hast, du kannst das nicht lernen von einem Buch.
Ja, das ist eine bedingt richtig, wieder ja. das andere. Ja, ohne das Wissen wirst du das nicht sehen und ohne dass du das siehst, kannst du das nicht vermitteln und an den Mann, an die Frau bringen. Und das ist eben ganz viel Erfahrung, denke ich auch, dass man dieses Auge kriegt, dass man einfach da viel, viel dran arbeitet, in den Coaching-Bereich dann auch geht von CrossFit. Und das spielt dann ja wieder retour an die Teilnehmer. Ja, also je besser der Coach, denke ich, desto sicherer sind dann die Teilnehmer in der Verletzungsprävention oder in dem, dass man sich, wie du das am Anfang gesagt hast, aufgehoben fühlt.
Ich finde halt, ihr habt einen Vorteil gegenüber uns. Ihr könnt mit Beispielen arbeiten, auch innerhalb der Gruppenstunden. Also wenn jetzt beispielsweise da fünf Leute gerade gleichzeitig Kniebeuge machen und bei einem wandern die Beine halt extrem weit nach außen, dann kann man sagen, hey, schaut euch das an, genau so, das darf halt nicht passieren. Und im nächsten Atemzug, wenn man die Übung selbst macht und man sieht sich im Spiegel, kann man da irgendwie selbstkorrigierend eingreifen. Das ist zum Beispiel was bei uns beim Schwimmen halt irgendwie nie funktioniert, weil irgendwie gleichzeitig halt alle schwimmen und man kann halt immer nur aus der begrenzten Sicht über der Wasseroberfläche her zeigen, hier, schaut euch das mal an. Und das ist bei euch ja vor allem dadurch, dass in den Boxen ja viele Spiegel sind und sonst was, kann man sich ja immer aus verschiedenen Winkeln auch anschauen. Ja. Und
wir haben gar keine
Spiegel. Habt ihr wirklich gar keine? Okay, dann war das jetzt mein Fehler.
Zum echt, Spiegel schauen,
ja? Ich habe geglaubt, ihr seid klassisch wie bei jedem Kraftsport im Sinne von, dass ich irgendwie auf die Seite schauen kann. Und okay,
mein Fehler. Interessant, aber das ist spannend.
Echt, es war.
Ist auch
ja. okay.
ist genau
wie korrigiert
das,
es ihr dann?
Gefühl. Ist genau das, was ich, ist, glaube ich, genau das, was man beim Schwimmen auch dann können muss. Da hat man auch keinen Spiegel, dass man die Athleten so weit bringt, dass sie spüren und fühlen, wann es richtig oder nicht richtig ist.
Ja, gut, aber es ist ja bei einer zyklischen Sportart ein bisschen anders. Aber ich meine, wie zum Beispiel, wie geht es die Selbstkorrektur bei einer Kniebeuge jetzt? Ist es wirklich dann einfach nur so gut gelernt, dass ich spüre? Also gar keinen.
Also deswegen,
oder wo ist das Argument gegen den Spiegel bei einer Kniebeuge?
Das ich glaube, Verletzungsrisiko tatsächlich, oder?
Also es gibt kein Argument dagegen, zumindest fällt mir jetzt kein gescheites ein, wobei ich bei mir merke, wenn ich in einem Raum mit Spiegeln bin, dann schaue ich mir irgendwie immer eher ins Gesicht, als irgendwie auf mein Knie, aber das bin jetzt ich persönlich. Also zum einen brauchen wir den Platz an der Wand.
Ja gut, okay, das ist
das eine. Es mag sicher Boxen geben, wo Spiegel dabei sind, auch wenn mir jetzt ad hoc keine einzige einfällt, wo mehr als einer irgendwo ist. Zur Selbstkorrektur haben wir einen, der herumsteht und der portabel ist, aber der ist einen Meter hoch.
Ja.
Weil manche Leute, die sich selber, weiß ich nicht, vorher Kniebeuge anschauen wollen, die wollen eben schauen, hey, was macht mein Knie, und die tun sich damit leichter. Und das kann auch helfen, aber in einer Gruppe mit 15, wo du so viele bewegliche Teile hast und so viele unterschiedliche Übungen, weißt du, weil das, was wir machen, das ist ja nicht statisch.
Ja, ja, klar.
Oder viel davon ist nicht statisch. Ja. Und das ist auch vielleicht wieder, um da ein bisschen zurück zu pedalieren. Du hast einen Coach und der schaut sich an, was du tust.
Mhm.
Und eines der Dinge, die ich zum Beispiel ganz, ganz viel unterricht, ist, wir nennen das ganz liebevoll 2-1-2. Wenn sich meine Gruppe hinstellt, dann stelle ich die auf und ich stelle sie so auf, dass die Platz haben, sich zu bewegen. Und ich bewege mich um meine Gruppe herum, so wie ihr das beim Becken auch habt, damit ich sehe, wer sich wie bewegt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Mhm. Und ich kann zwei statische Korrekturen, also ich habe das Ding unterrichtet, okay gut, ich kann zwei statische, vielleicht auch drei statische Korrekturen geben, wenn die in ihren Startpositionen sind, wenn die in ihren Lande- oder finalen Positionen sind, weil da bewegt sich nichts, das ist so, als würde ich mir ein Foto anschauen.
Ja.
Aber wenn sich etwas bewegt, und das ist der Einser von 212, und ich will mir anschauen, was macht die Hüfte? Setzt sich er oder sie wirklich nach hinten unten, wenn er beugt? Oder schien die voll mit den Knien an? Das kann ich mir nur bei einer Person anschauen, wenn ich die Wiederholung ansage.
Yeah.
Und als Coach bin ich voll in Kontrolle darüber, wer sich wann bewegt, bis es Zeit für das Workout ist.
Und das bringt mich aber dann zu genau der Zwischenfrage, vielleicht ist da einfach auch bei mir das Missverständnis. Es ist immer unter Anleitung von Coach.
Korrekt.
Das ist nämlich der Punkt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, mir ist es ja darum gegangen, da auch die Annahme mit dem Spiegel, wir haben es jetzt da, wir sehen es da, wenn du da jetzt zum Beispiel machst, 10 Ausfallschritte hintereinander mit der Kettlebell, für mich als, wo ich mich in dem Fall selbst korrigiere, ist der Spiegel ja irrsinnige Hilfe, weil ich schauen kann, vor allem bei mir beim linken Knie, wie sehr wandert das nach außen beim Ausfallschritt. Ist natürlich ein ganz anderer Punkt, wenn ich weiß, da, ich führe den Sport halt quasi nie alleine aus, sondern es ist immer jemand da, der da Auge drauf hat und korrigiert. Okay, dann ist das Argument gegen den Spiegel, würde ich sogar sagen.
Und
okay.
das erklärt vielleicht auch, warum meine Antwort auf die Frage war, was machst du am Anfang? Und das ist in die Stunde gehen, weil du nicht alleine bist.
Ja, und da war mein Missverständnis mit dem in die Stunde gehen, dass es eine Alternative gibt, wo man es quasi nicht in der Stunde macht. Und ja, okay, passt. Gut, dann
das ist ein interessanter Fakt. Das gibt es übrigens auch immer wieder, dass Leute dann sagen, bah, ich brauche mehr, ich gehe nicht in die Stunde, sondern ich mache selber. Wir nennen das dann immer das Secret Squirrel Programm, ja, also das geheime Eichhörnchen. Du machst irgendwas im Eck, was sicher urviel besser funktioniert als das, was wir uns da seit 20 Jahren überlegen.
Wir haben da auch einen Fachausdruck dazu, klugscheißen.
Das ist immer noch ein US-amerikanisches Programm, da muss man ein bisschen
Intelligent Shitting. Also
das hast jetzt du gesagt. Aber es ist dann eben spannend zu sehen, dass es die Menschen immer wieder zurücktreibt zu, du musst einfach technisch gut arbeiten, brauche ich nicht erzählen, weil du hast Verschleiß, es geht nicht, du tust dir sonst weh.
Wie ist das mit Homogenität in den Gruppen? Ich glaube, da können wir aus Erfahrung sprechen, je homogener die Gruppe, desto mehr geht weiter. In einer gewissen Range, die vielleicht nicht so gut sind, profitieren am meisten, wenn die Range stimmt. Die Mitte auch, die besseren, ist halt dann so eine Dynamik. Wie stellt sich das sicher? Gibt's da dann verschiedene Levels, verschiedene...
Es existiert nicht.
Nicht?
Es existiert nicht. Wir sind so heterogen wie die Mitglieder, die reinkommen. Und das ist auch das Coole an CrossFit, weil etwas, das wir verwenden, das nennt sich Skalieren, macht das Training für jede Person möglich. Und das Nette daran ist, und deswegen kommen auch oft Leute mit ihren Partnern, manche, je nachdem wie alt sie sind, nehmen auch die Kids mit, das sind dann halt junge Erwachsene oder eigene Kids-Stunden gibt es schon auch. Aber das Coole ist, wir variieren nicht in den Bewegungen, sondern wir variieren in dem Grad des Workouts. Also zum Beispiel, keine Ahnung, jemand kann keine Kniebeuge mit einer leeren Hantel, weil aus irgendeinem Grund geht die Schulter gar nicht so auf, dass der die Hantel hinten ablegen kann. Na, dann kriegt er halt zwei Kurzhanteln, aber wir machen auch eine Kniebeuge.
Mhm. Also Abstufungen einfach in der Schwierigkeit oder an den Demand,
was halt grad notwendig ist. Ja. Genau, aber wir machen alles gemeinsam und geht nicht, gibt's nicht.
Ja, ist dann wieder, letzter Satz, ist dann aber genau der Ansatz, den wir im Krafttraining, in dem Athletiktraining für unsere Athleten auch verfolgen. Wir sehen es aus Muskelschleifen, Muskelkettensicht, die trainiert werden wollen, in was für einer Form das dann passiert, mit was für einem Equipment das dann passiert, hängt davon ab, was derjenige kann und braucht. Ja, aber
wie schaut so eine Stunde aus im Zeitraffer vielleicht? Vielleicht kannst du das kurz irgendwie erklären. Also wenn ich jetzt da immer denke, ich würde gerne mit dem anfangen, wie schaut so die erste Stunde aus?
Also jede Stunde hat ein Warm-up, ein Workout und ein Cooldown. So. Und das ist aufgeteilt in, das Warm-up ist aufgeteilt in ein generelles und ein spezifisches Warm-up. Das ist alles geleitet und die Workout-Phase ist die hochintensiv durchgeführt wird, wobei hochintensiv eben nicht absolute Intensität, sondern eine relativere Intensität bedeutet. Das heißt auch, wenn du in unserer Abstufung ganz oben anfängst bei der Mechanik, dann kann deine Intensität heute auch einfach heißen, ja, dann kommst du halt nicht so viel aus der Puste, weil das ist nicht die Definition von Intensität, sondern es geht darum, was brauchst du
gerade. Ja, die Steigerung der Intensität über eine Ausführung. Also die Form, wenn die Form besser wird, hast du es auch, das ist intensiver. Ich glaube, dass das auch für unsere Zuschauer ein wichtiges Learning ist. Es ist nicht unbedingt immer nur am Boden liegen und hinig sein, sondern vielleicht einmal zentral nervös so ermüdet sein, aufgrund der sauberen Technikausführung, dass dann nichts mehr geht.
Das erzeugt bei uns Triathleten eine große emotional-kognitive Dissonanz.
Ja,
aber es ist ich verstehe so jedes Wort, das du sagst, aber ich verstehe dich nicht.
Es ist dann so, wenn du sagst, ihr seid extrem heterogene Gruppen, dass es dann grundsätzlich schon ein einheitliches Programm gibt für die Gruppe mit individuellen Besonderheiten oder Abstufungen, je nachdem, was halt quasi gerade...
Ich würde Workarounds sagen. Und das erfordert sehr viel Trainerkompetenz.
Workaround klingt so negativ behaftet, ist es aber in der Form gar nicht.
Überhaupt nicht. Ich finde, dass du ein Training passieren lassen kannst für eine heterogene Gruppe und sich jeder mitgenommen fühlt, erfordert wahnsinnig viel Wissen von einem Trainer.
Also es gut skalieren zu können, ist die Königsdisziplin, weil ich habe da 15 unterschiedliche Menschen stehen und das ist eigentlich die Herausforderung und das macht es vielleicht auch, das wollen sicher viele nicht hören, aber das ist ein, ich sage es jetzt einfach, wie ich es persönlich fühle, der Job ist nicht gut bezahlt.
Nach so einer Stunde oder nach zwei vielleicht hintereinander oder drei bist du komplett banniert, oder?
Ja, vor allem, ich glaube auch, dass sich der Laie das jetzt da viel einfacher vorstellt mit Skalieren, ja, dass man einfach sagt, na gut, der eine nimmt die Langhantel mit 15 Kilo, der nächste mit 40 und damit ist das getan. Ja, das ist ja
eben genau nicht der Fall. Ja. Ich glaube, dass uns diese Sportart CrossFit oder CrossFit jetzt eigentlich auf das zurückführt, was eigentlich Sport ist, nämlich im Grunde genommen eine Summe an Bewegungen. Und was hier passiert beim Skalieren, ist ja die Dekonstruktion einer Bewegung, die vermeintlich einfach ist. Und diese auf den Bedarf einer Person, die Einschränkungen hat, anzupassen, ist unglaublich schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir als Trainer mit 15 Jahren Erfahrung nicht in Blockbuchstaben nicht zutrauen würde, eine CrossFit-Stunde zu halten, auch wenn ich sicher viel Krafttraining in meinem Leben gemacht habe. Aber zu sagen, na, du machst die Tiefkniebeuge nicht, weil,
ich glaube, keine Ahnung warum, ist schwierig. Ja. Ist ja bei euch noch viel schwieriger als bei uns. Ja. Also ich bringe ein Beispiel, bei uns gibt es einfach klassische Schwimmübungen, ja, und dann sieht man halt irgendwie Gruppenstunden und man schwimmt das und man sieht dann schon augenscheinlich, derjenige kann das nicht schwimmen. Aber nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er es aus Mobilitätsgründen nicht einmal im Trockenen kann. Wie soll er es dann im Wasser können? Und entweder ist man dann irgendwo schon so betriebsblind, auf jeden Fall fragt man sich dann, okay, warum lässt der oder diejenige Trainerin das nicht einfach einmal außerhalb vom Becken herzeigen, ob das überhaupt möglich ist von der Range of Motion. Und das meine ich mit Betriebsblindheit. Ja. Und ihr habt da aber so viele komplexe Bewegungen und so viele Gelenke, ja, die einfach aufgrund von Alltagsbewegungen dermaßen eingeschränkt sind in der Mitte der Bevölkerung, dass, wie du sagst, ich... Robin Schwimmtrainer zu sein.
Ah, arbeitet ihr da mit Physios, nein, Spaß, mit Physios und Ärzten zusammen, wenn es wirklich hakt und jemand weiterkommen möchte, aber es nicht funktioniert? Einfach auch nur, um eine Bestätigung zu kriegen.
Also ich bestätige dich total gerne. Darf ich eine kleine Geschichte erzählen?
Unbedingt, bitte. Okay, das ist ein super. Geschichtentag hier. Super. Dafür ist das Format da.
Nächstes Shoutout. Coach und jetzt Physiotherapeut, Coach Chris Aumeier. Auch einer unserer langjährigsten Coaches. Chris Aumeier hat seinen PhD gemacht in Chemie auf der TU, hat dann während des PhD, also hat er nicht abgeschlossen, hat sich dann gedacht, eigentlich ist es so zach, ist überhaupt nicht so, es ist irgendwie, das interessiert mich nicht. Und irgendwann hat er gesagt, du, ich könnte eigentlich auch CrossFit-Coach werden, oder? Und ich dachte, okay, gut, also diesen gefühlten Abstieg im möglichen Salär, das muss man mal wollen. Ich sage, du bist da sicher, dass Chemie nicht das Richtige ist? Ich sage, ich bin mir todsicher. Also ich passt, dann überlegt er das.
Nee, ich bin beim PhD schon drauf gekommen.
aber es war wohl überlegt, Entscheidung.
Nee, es gibt ja den Spruch, Medizin ist ein Studium, Chemie ist Arbeit. Und es stimmt auch, das Chemiestudium ist wahnsinnig zach, aber.
Ja, und das hat er, und dann hat er einige Jahre bei uns gecoacht und hat auch Head Coach gemacht für CrossFit Vienna. Sprich, das hört sich total super an, das ist auch wirklich super. Es ist ein Job, den ich nie im Leben machen wollen würde. Also Hut ab, Chris, dass du so lange durchgehalten hast. Nämlich sowas wie, wer coacht welche Stunde wann und auch am Feiertag und zwischen Weihnachten und so.
Admin.
So Zeug, ja. Okay, super. Also hat er großartig gemacht. Und dann hat er sich überlegt, ich kenne mich da echt gut aus, aber ich will mehr. Und zwar mehr Wissen und ich möchte einfach mehr. Und dann hat er sich beworben für Physiotherapie in Wien und hat die Aufnahmeprüfung gemacht, hat gelernt wie ein Irrer und hat das auch geschafft und ist mittlerweile Physio und coacht doch immer noch bei uns. Und das ist halt großartig. Und jetzt erzähle ich was von ihm. Das ist nicht meine persönliche Meinung, ja, sondern das ist, was er mir erzählt hat, jetzt wo er auch diese Ausbildung vor kurzem, nämlich erst vor ein paar Jahren, abgeschlossen hat. Und er hat gesagt, weißt Kathi, was total arg war? An dem Tag, an dem wir Kniebeugen und Deadlifts gemacht haben, zum einen war dieser Vortrag subpar, also war unter jeglicher, ja, also ich sag nicht, wie es er ausgedrückt hat, und ich konnte das einfach besser. Und zwar mit Abstand. Richtig, richtig gut. Und dann haben wir einen zweiten, der jetzt mittlerweile bei uns coacht, Jakob Valentin, auch ein Physiotherapeut in Wien. Und er sagt, du, das meiste, was ich mit den Leuten mache, sind vernünftige Kniebeugen, vernünftige und vernünftig im Sinne von gut ausgeführt. Und da hilft es, wenn ich in einer Stunde 15 Leute habe und mir das einfach anschauen kann und ausprobieren kann, wie man das gescheit unterrichtet. Und soll das jetzt, also bitte, ich hoffe, es fühlt sich niemand auf den Schlips getreten, weil es soll nicht heißen, dass das, was die auch noch können und auch noch lernen, besser ist oder schlechter ist, überhaupt nicht. Aber die zwei Leute haben mir so gut vor Augen geführt als Physiotherapeuten, es ist gut, was wir machen, es ist gut, wie wir es unterrichten. Und natürlich schicke ich alle Leute, die irgendwie mit einem Schulterzwicken zu mir kommen und sage, hey, bitte geh zum Chris und zum Jakob, weil die können sich da eine Stunde lang nur auf das konzentrieren. Mhm. Und das Coole an der Box, finde ich, ist auch, dass die Leute so, was ist ein deutsches Wort für receptive, empfangsbereit sind dafür, wenn ich sage, du, geh mal zu Coach Chris, schau dir das an. Und das befruchtet sich so gegenseitig, weil dann gehen sie nicht erst, wenn schon irgendwas voll hin ist, sondern ein bisschen früher, weil, ja, so.
Ja, es bestätigt uns dann immer wieder, wenn es funktionierende Systeme gibt, dass wir das auch ähnlich machen. In dem Rahmen, in dem wir da aufnehmen, es ist Lisas Praxis. Sie ist Physiotherapeutin und ganz gleich, also wenn es irgendwo wehtut, es darf sich da keiner anmaßen, etwas besser zu wissen, sondern da muss der Experte, die Expertin her.
Ja, und besser zu früh als spät.
Genau, ja, und eben besser im Vorfeld. Daher eher die Frage, wenn du dann schon siehst und merkst, da gibt es Einschränkungen in welcher Art auch immer, dann macht es ja Sinn, gleich vorab präventiv die Physio-Meinung einzuholen. Was kann ich machen, ja, was darf ich machen, damit ich nicht im schlimmsten Fall vielleicht sogar fahrlässig handle.
Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den ich von außen schon seit Jahren sehe bei der Sportart CrossFit. Das ist du komponierst in Wahrheit Workouts zusammen, die hochdynamisch mit Gewicht auch teilweise stattfinden. Und selbst wenn es unter Anführungszeichen nur das eigene Körpergewicht ist, das auch schon zu Verletzungen führen kann, ist es gut, jemanden zu haben, der sich auf der Mikroebene auskennt. Und das ist nun einmal, das werden viele Trainer nicht gerne hören, das ist eher der Physiotherapeut. Und ja, ich nehme mir den gern mit an Bord, weil ich spreche mal uns polemisch, plakativ als Triathlon-Trainer, als das aus, was wir sind. Wir sind metabolische Kardiovaskulär-Trainer, ja, die sich wahnsinnig gut auskennen, was die Signale der chronischen Ermüdung sind im Ausdauerbereich. Aber es ist ein Kettlebell-Swing, es ist Deadliften. Das ist ja meiner Ansicht nach schon eine hochkomplexe Übung. Vom Stoßen und Reißen rede ich noch gar nicht. Da gehört jemand hin, der wirklich in die Mikroebene gehen kann und individuell feststellen kann, wo die Einschränkungen bei der Person sind und ob die Übung überhaupt geht. Sinnvoll.
Ja. Ich habe immer wieder Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, die zu mir kommen auf eine Privatstunde. Schauen wir uns mal Kniebeugen an und Deadlifts.
Okay.
Weil das ist, that's my bread and butter. Bei einer gesunden Person, wie soll das?
Und den Besten lernen, ja. Macht dann Sinn und die beste theoretische Ausbildung hilft da nichts.
Aber was sind deine Erkenntnisse aus dieser Zusammenarbeit? Hast du da Anekdoten? Oder?
Also ohne mich jetzt und CrossFit selbst zu beweihräuchern, aber die wesentlichen Punkte, die wir haben, damit eine Kniebeuge passt und wie das ausschauen soll, die, wenn man die befolgt, ist man eigentlich ganz gut dabei. Aber man muss halt wissen, wie es ausschaut. Also ja, man muss wissen, wie das in der freien Wildbahn ist. Und das ist einfach auch viele in einem anderen Beruf, das ist jetzt egal ob das ein medizinisches ist oder nicht, dass es nicht bedeutet, dass sie es besser wissen. Perfektes Beispiel, Ärzte sind die Ernährungsberatung machen dürfen. Mhm. Ich nicht, ich gebe nur Tipps und Tricks. Es kommen trotzdem alle zu mir und fragen mich, hey, wie machst du das? Mhm. Ärzte auch, und wir haben einige, sowohl Ärzte als auch Physiotherapeuten, die kommen und sich, und nicht über alles flächendeckend, aber es gibt Punkte, wo wir richtig, richtig gut sind, richtig gut. Mhm. Und das gehört eben zum Beispiel dazu, wie mache ich eine gute Kniebeuge, wie mache ich einen guten Deadlift. Und das ist von dem, was ich eben gehört habe, zum Beispiel von unserem Kollegen, der die Physiotherapie-Ausbildung gemacht hat, hat gesagt, du, es ist einfach zu kurz gekommen. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Es war nicht genug Zeit für ihn. Er war einfach besser vorbereitet, weil er so viele tausend Wiederholungen bei uns schon gesehen, angeleitet, unterrichtet und eben auch korrigiert hat.
Und in der freien Wildbahn, wie du eben gesagt hast, das ist, glaube ich,
ein wichtiges Stichwort.
In der Theorie oder in Beispielvideos oder was auch immer, sieht man eine Variante. Und die ist es nicht, ne? Also auf alle anderen Menschen, Athleten da übergestülpt.
Ich sehe das so, eine Variation Parallele zu uns, weißt, mit dem Thema, was wir auch schon oft besprochen haben, die sportwissenschaftliche Seite oder die Trainerseite, das ist genau dasselbe. Ja. Natürlich sind Sportwissenschaftler allein schon von der Ausbildung her in dem wissenschaftlichen Bereich viel kompetenter als wir. Ja. Das, wo wir unsere Kompetenz sehen, ist in der Vermittlung des Ganzen, ja, und in der Kommunikation zwischen Athlet, Trainer, in dem und wie es du auch gesagt hast, jetzt in der freien Wildbahn einfach anhand von Beispielen irgendwie in, im Arbeitsalltag viel zu lernen, ja, und einfach Sachen zu sehen, die man halt, wenn man irgendwie sich eine Studie mit 10 Leuten anschaut, einfach auf Basis dessen halt nicht sehen kann. Aber dafür kann man das halt abstrahieren und kann, das fällt denen leichter, dass sie versuchen, Studien zu vergleichen, wirklich im hochwissenschaftlichen Bereich zu arbeiten. Und wir arbeiten halt mit Menschen. Ich glaube, da sind wir halt alle da jetzt gleich. Ja. Und das ist das, wo du eine ganz andere Kompetenz einfach durch den Arbeitsalltag entwickelst. Ja. Aber auch noch das eine, das merkt man halt da auch, weil du jetzt gesagt hast, wir sind in der Physiopraxis. Im Endeffekt auch da in der Therapie läuft es immer auf die Basics raus. Immer auf Ausfallschritte, Kniebeugen, Step-Ups, lauter solche Sachen, ja, wo man sich eigentlich denkt, das ist das Banalste, aber es ist halt einfach, ja, es ist eh banal.
Das
es ist
Banalste halt gut zu können.
Ja, genau, es ist das Fundament halt. Ja.
Und leicht ausschauen zu lassen.
Ja, ja. Genau. Das wäre dann die Virtuosität, oder?
Ja, ja. Ja.
Um das Gewöhnliche außergewöhnlich gut zu machen.
Ja. Ja.
Eine Frage abschließend vielleicht dann auch noch. Community. Ich glaube, das ist auch was viel und stark nach außen getragen wird aus dem Crossfit-Bereich. Erzähl doch ein bisschen was dazu. Was sind die Besonderheiten? Wie gibt es das? Wir sind eine Einzelsportart. Wir sind ganz viele Einzelkämpfer. Die Stunden werden besucht, sollten besucht werden. Das klingt ganz nach keiner Einzelsportart.
Es ist auch wirklich überhaupt keine, ist es nicht. Punkt. Also ich meine, wenn man Sportart sagt, dann muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen differenzieren, aber das, was CrossFit für die Leute so anziehend macht, so glaube ich, ist das, was flashy ist und was man online sieht. Und das ist manchmal auch total abschreckend. Und kommen tun ganz viele, ich sage das auch, wenn ich Introkurse mache, dann mache ich das noch nicht mehr so häufig wie früher, sage ich auch, ich weiß, dass viele da sind, weil sie nackt besser ausschauen wollen. Voll legitim. Voll. Ich auch. Voll legitim. Ist okay. Und bleiben tun sie aber, weil es bei uns einfach nett ist. Und was meine ich mit nett? Ich kenne deinen Namen, es fällt mir auf, wenn du nicht da warst. Hey, ich habe dich urlang nicht mehr gesehen. War irgendwas, hast viel gearbeitet, warst auf Urlaub, wer hat das erlaubt, dass du auf Urlaub fährst und 2 Wochen nicht antanzt? So. Und es rennt ein bisschen der Schmäh. Und es rennt halt auch der Schmäh, weil es keine Spiegel gibt. Und es sind alle während der Stunde so mit sich selber beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, wie die Kniebeuge von dem Typen neben mir ausschaut, weil ich stehe selber so im Schweiß und versuche mich zu konzentrieren, also ich kriege es nicht mit. Und das Coole ist aber auch, dadurch, dass wir alle das Gleiche machen, wohlgemerkt zu einem unterschiedlichen Grad, kann man darüber reden, boah, heute, es war ganz schön mühsam, gell, haben deine Schenkel auch so gebrannt. Ich habe mir gedacht, bei der dritten Runde, jetzt hupfe ich gleich in die Box. Und das ist so ein verbindendes Element. Und was man total stark merkt, ist, es gibt diese Form von, das wirkt so ein bisschen wie jemand, der als junger Mensch in einem Verein war, der hat dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl vielleicht mal gehabt, aber so viele Leute haben das nicht in ihrem Leben. Und es gibt keinen Ort, außer in der Hocken oder zu Hause, wo sie sich irgendeiner Gruppe zugehörig fühlen. Und dort, wo du privat sein kannst, wo du ein bisschen lustig sein kannst, wo sich jemand mit dir auseinandersetzt, aber es geht nicht um, wie super leistungsfähig du, also geht es natürlich schon auch, aber nur, wenn du das möchtest.
Ja.
Und das ist einfach, das ist was so Spezielles an uns. Und das ist vielleicht auch, das ist mir immer ganz wichtig, wir sind als Gruppe mit dem Training fertig, wenn alle fertig sind. Und es wird vorher nichts weggeräumt, es geht keiner und holt sich sein deppertes Handy oder seinen Shake. Dein, keine Ahnung, Carb-Loading-Window oder auch immer man diese Sachen nennt, das gibt es dann 5 Minuten später auch noch. Und du wartest, bis die letzte Person fertig ist. Und das sind die, die den meisten Applaus bekommen. Und du willst den vielleicht in dem Moment nicht. Oder du denkst, ach, bitte schau mich nicht an, es ist einfach nur elend, dass ich da immer noch schwitze. Aber du bemühst dich trotzdem mehr, einfach weil 5 Leute um dich rumstehen und sagen, komm Kathi, gleich ist vorbei.
Praktische letzte Frage dazu. Sind das immer die gleichen Gruppen? Also quasi gibt es dann Timeslots, dass man sagt, ja, man ist dann jede Woche am Mittwoch um 16 Uhr, ich sage jetzt irgendwas, ja, und sind dann immer alle gleich? Oder ist es bewusst und auch vielleicht sogar die Absicht, dass man da rotiert und dass man da einfach so Dynamik reinbringt?
Letzteres.
Okay, ja. Gut.
Stärkt dann insgesamt wieder, ja, und erweitert den Horizont. Extrem coole, spannende Folge. Ganz, ganz viel Input, auch für uns, für mich. Kann er von mir sprechen.
Ja.
Ich glaube, wir können es zusammenfassen. Die Könige der Leichtathleten sind die 10-Kämpfer. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Könige der Fitness sind die Crossfitter. Da sind wir uns auch einig. Die Könige der Ausdauersportarten sind immer nur wir.
Alle Radprofis dieser Welt.
Das muss dazu gesagt werden. Na, Kathi, recht herzlichen Dank,
ja, dass, danke, du da warst. Dass du da warst.
Danke schön. Für die Einladung.
Wenn es Fragen gibt, könnte durchaus sein, oder Interesse an CrossFit. Wir werden weitervermitteln, wenn wir dürfen.
Auf jeden Fall, würde mich freuen, sehr ja. gerne.
Kommentare wie immer gerne dazu.
Genau, auch auf unserem YouTube-Channel, wo das Video, dieser Podcast natürlich wieder in verfilmter Version hochgeladen wird, wenn diesmal nicht wieder die Kamera eingegangen ist. Und ja, sonst sagen wir danke vielmals fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge,
wenn ihr
wieder mit dabei seid.
Viert euch.
Ciao.
Dank, ciao.
Ciao.